Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt. 1,5 Jahre sind vergangen, seit ich das erste Mal hier in der Dunkelkammer eine Folge über die schwerste Ausprägung von Long-Covid gemacht habe. Evas Leben ist zerstört, lautete der Titel der Folge 110. Es ging um die herzzerreißende Geschichte einer jungen Salzburgerin, die an MECFS leidet, eine Erkrankung, die für zehntausende Menschen mit dem völligen Rückzug von der Außenwelt einhergeht. Seit Jahren lebt Eva in ihrem ehemaligen Kinderzimmer abgeschirmt von Lärm, Licht, Farben. Das Kürzel MECFS steht für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom und für einen Zustand, mit dem selbst in der Ärzteschaft viele lange Zeit nichts anfangen konnten. Die gute Nachricht ist, das zumindest hat sich ein wenig gebessert, nicht zuletzt, weil Geschichten wie jene von Eva an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Aber, das ist die schlechte Nachricht, bis heute gibt es keine Anlaufstellen, wo Betroffenen geholfen wird. Die wenigen Neurologen und Immunologinnen, die sich mit MECSF intensiv beschäftigen, sind rettungslos überlaufen. Einer dieser Ärzte ist der Wiener Neurologe Michael Stingl. Er ist ein wirklicher Auskenner auf dem Gebiet MECSF und ein wunderbarer Gesprächspartner, weil er die kompliziertesten Zusammenhänge verständlich machen kann. Vor einigen Monaten war er in der Dunkelkammer zu Gast. Ihr könnt das Gespräch in Episode 260 nachhören. Darin beschreibt er sich selbst als Durchschnittsneurologe, der über das Thema drüber gestolpert ist, und dann sagt er, wenn man das Thema einmal entdeckt hat, lässt es einen nicht mehr los. Und das kann ich als Journalistin aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen. Zweimal habe ich bereits für das Monatsmagazin Datum über diese Krankheit geschrieben. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und heute geht es in der Dunkelkammer wieder um MECFS. Damit komme ich zu meinem Gast. Es ist Regina Leimüller, eine junge Salzburgerin und Schwester der MECFS-Betroffenen Elke Asen. Ich habe sie im Zuge der Recherchen für die erwähnten Datum-Artikel kennengelernt. Bei einem Gespräch im vergangenen Herbst hat sie einen Satz gesagt, der mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Er lautet, ich bin jeden Tag im selben Haus mit meiner Schwester, aber ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Man kann diesen Satz kaum fassen, man muss das, was er bedeutet, sickern lassen. Und für mich ist er zum Ausgangspunkt für diese Folge geworden. Und der Grund, warum ich Regina Leimüller in die Dunkelkammer einladen wollte. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo Regina, schön, dass du da bist.
Hallo Edith, danke schön für die Einladung.
Du lebst in Salzburg am Wallersee, 300 Meter von deinem Elternhaus entfernt, wo deine an MECFS leidende Schwester seit Jahren völlig zurückgezogen wohnt. Ihre Erkrankung hat auch dein Leben von Grund auf verändert. Darum geht es heute. Was bedeutet MECFS nicht nur für Betroffene, sondern auch für Menschen in ihrem Umfeld, für die Eltern, für die Geschwister, für die Freunde? Regina, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz selbst vorstellen?
Gerne. Ich bin die Regina, ich bin 35 Jahre alt und bin die Schwester von der Elke. Ich lebe eigentlich ein normales Leben, und bevor die Elke krank geworden ist, hätte ich mir eigentlich nie vorstellen können, was das bedeutet, wenn man ja einen kranken Menschen in der Familie hat. Bei uns war das einfach nie der Fall. Wir waren immer alle gesund, und eigentlich war Gesundheit bei uns immer selbstverständlich. Es ist nicht einmal wirklich drüber gesprochen worden. Bis an dem Tag, der dann wirklich alles verändert hat.
Wie bist du denn aufgewachsen? Wie war dein Leben, bevor du mit MECFS konfrontiert wurdest?
eigentlich total schwer, würde man sagen. Also ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, ich habe viele Möglichkeiten gehabt, ich habe mir viel anschauen dürfen. Ich hätte mich irgendwie wirklich nie beschweren können. Ich habe mein Jugendleben können, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, man könnte sagen, eigentlich so ein ganz normales Leben.
Wie viele Geschwister seid ihr?
Wir sind 5 Geschwister und haben nur einen Halbbruder.
Und wie war das Leben deiner Schwester Elke vor ihrer Erkrankung?
Das Leben von der Elke vor ihrer Erkrankung war eigentlich richtig cool, muss ich ehrlich sagen. Also sie hat eigentlich als Kind schon immer ziemlich genaue Vorstellungen gehabt, wie sie mal leben will, was sie alles machen will. Sie war eigentlich immer schon so die Schwester von uns, die immer gesagt hat, sie reist mal in die große, weite Welt hinaus. Also sie schaut sich die Welt an und sie bleibt sicher nicht da, so quasi in unserem kleinen Dorf, weil es gibt so viel zum Entdecken und es wird wirklich Zeit. Also sie ist dann auch mit 19 schon nach München gegangen, hat da ein Volkswirtschaftsstudium gemacht und ja, für sie ist es eigentlich ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen. Also sie ist dann weiter nach Amerika. Sie hat als 15-Jährige schon ein Auslandssemester machen können in die USA und ja, für sie ist dort weitergegangen nach Washington D.C. Sie hat dort einen coolen Job gehabt und eigentlich ein sehr glückliches Leben, muss ich sagen. Das Lustige ist meistens, wenn man es angerufen hat und gefragt hat, und Elke, was tust du gerade so oder wie, was läuft immer so bei ihr? Dann hat sie gesagt, so und so, aber sie ist jetzt eigentlich eh schon wieder ein bisschen gestresst, weil sie muss halt noch ins Museum oder sie muss halt das noch anschauen oder dort noch anschauen. Und ich habe wirklich oft gedacht, Wahnsinn, also die wird irgendwie einfach nie müde. Also die sind so viel interessiert und kann sich für so viele Sachen begeistern und ja, will wirklich echt einfach die Welt sehen. Und sie hat sich dann dazu entschlossen, dass sie den Master macht in London und ist dann von den USA dann wieder zurück nach Europa gesiedelt. Und ich kann mich noch gut an das erinnern, wie es dann in London angekommen ist. Und dann hat sie mir ein Video geschickt, wo es dann so durch die Stadt gegangen ist. Und sie war da echt in einem vollen, wirklich schönen Stadtteil zu Hause in London. Und da hat sie eigentlich einen Satz gesagt, an den ich wirklich, wirklich oft denken muss. Sie hat zu mir gesagt, Ma, Regina, ich habe einfach so ein cooles Leben. Manchmal denke ich mir wirklich, hey, darf das überhaupt so sein? Also habe ich mir das wirklich so verdient? Und das fällt mir oft, also an das denke ich wirklich oft.
Und als sie dann krank geworden ist, hat sie gerade an ihrem Master an der London School of Economics and Political Science gearbeitet. Das heißt, sie ist eigentlich am Beginn einer hoffnungsvollen Karriere gestanden. Sie war auch unterwegs als Expertin für internationale Steuerpolitik. Wie hast du deine Schwester in dieser Karriereorientierung in Erinnerung?
Sie war eigentlich immer sehr zielstrebig, also immer eine fleißige Schülerin. Und sie hat eigentlich als Kind wirklich schon gewusst, was sie will. Und sie war wirklich sehr zielstrebig und hat genau gewusst, was sie machen will.
Du bist 35, hast du gesagt, 6 Jahre älter als Elke, die übrigens diese Woche ihren 30er feiert. Wie war denn euer Verhältnis früher?
Ja, eigentlich immer ganz, wirklich sehr von Geben und Nehmen geprägt, weil, wie das halt so ist in einer Großfamilie, man muss sehr viel auf den anderen schauen und es wird dann auch oft geholfen, wenn man selber irgendwo in der Patsche steckt. Ich habe der Elke, kann ich mich erinnern, auch oft irgendwie in der Früh noch schnell bei der Hausübung geholfen, wenn es irgendwie mal nicht mehr fertig geworden ist oder wenn es so, sagen wir mal, so kreative Aufgaben gehabt hat in der Schule, so vielleicht manches, wo man mal irgendwas mit Photoshop oder sonst irgendwie was da gehabt hat. Da hat es dann wirklich oft Hilfe gebraucht, weil, ja, das war eins der wenigen Sachen, wo ich echt gut helfen kann. So steuerrechtlich und so, das, Das war eigentlich, also das ist was, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Das check ich gar nicht.
MECFS ist ja eine nach wie vor eher unerforschte Erkrankung. Man weiß, dass sie überproportional Frauen trifft, vor allem Jüngere. Aber nicht nur. Fragst du dich manchmal, warum es Elke erwischt hat und nicht dich?
Ja, das frage ich mich sehr wohl manchmal. Manchmal, wenn ich da so vor ihrer Tür sitze und mir denke, boah, wie hat das überhaupt alles so werden können? Wie hat das überhaupt alles so passieren können? Denke ich mir schon manchmal, boah, ich sitze da und kann einfach wieder bei der Tür ausspazieren. Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint draußen. Vielleicht, weiß ich nicht, fahre ich nur eine Runde mit dem Radl mit meinen Kindern. Ich habe alle Möglichkeiten. Ich kann da, was ich will. Und sie muss, egal an welchem Tag, egal zu welcher Uhrzeit, egal ob Weihnachten ist, egal ob ihr Geburtstag ist, es ist einfach komplett egal, immer in dem Bett bleiben. Immer. Es gibt keine Ausnahme an keinem Tag des Jahres.
Das heißt, du führst ein Leben, das deiner Schwester wirklich von einem Moment auf den anderen verwehrt war, und gleichzeitig bist du in die Rolle ihrer Sprecherin hineingewachsen. Wenn wir zwei uns jetzt unterhalten, dann sprichst du auch für sie, weil sie selbst dazu nicht in der Lage ist. Auch die folgende Frage kann ich nicht an sie richten, ich kann sie nur dir stellen. Wie geht es, Elke?
Ja, der Elke geht es leider nach wie vor ziemlich schlecht. Sie ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre schwerst betroffen. Also sprich, sie ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ans Bett gefesselt. Also gefesselt ist wirklich nicht nur so ein Ausdruck, sondern sie hat wirklich nicht die Möglichkeit, dass sie einfach aufsteht und irgendwie mal ins Erdgeschoss geht. Sie war im Jänner 2024 das letzte Mal im Erdgeschoss. Sie hat das letzte Mal die Küche gesehen, vor 2 Jahren. Sie hat nach wie vor extreme Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Also sie konnte jetzt nicht einfach irgendwie den Fernseher einschalten oder mal den Vorhang so auf Zeiten ziehen und mal schauen, was draußen so los ist. Es gibt keine Chance. Also das geht nicht. Damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Weil so mancher, der da jetzt zuhört, denkt sich, ja, wie ist das? Und ich merke das ja selber so oft, wenn ich das einfach mal so erzähle, dann merke ich einfach ganz oft, dass das so, also der Satz kommt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, wie ist das? Oder wie geht das? Oder wie? Mhm. Und damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, möchte ich das ein bisschen genauer erklären. Bei der Elke ist es so, wenn sie sich im Bett aufsitzt, hat sie nach wenigen Minuten zu wenig Blut im Gehirn und es wird ihr ganz schwummrig, beziehungsweise ihr Kreislauf kollabiert. Wenn sie zum Beispiel versucht, dass sie sich auf was fokussiert, zum Beispiel jetzt auf einen Text oder auf irgendein Bild oder so, dann kriegt sie wochenlange Übelkeit und Benommenheit. Und das ist wirklich nicht so nach 2 Minuten vorbei, das kann Wochen dauern. Nur damit man mal sagt, wie eingeschränkt so ein Mensch wirklich ist. Wenn sie zum Beispiel aufsteht, dann werden ihre Hände und Füße ganz blau. Und wenn sie sie nicht hinlegt, dann verliert sie das Bewusstsein. Sprich, der Körper kann die Durchblutung im Körper nicht mehr steuern. Also, damit man auch versteht, wie gering die Belastungsgrenze ist, wenn sie mehr tut, als dass sie 24 Stunden, 7 Tage in der Woche im Bett liegt, dann kriegt sie ganz starke Schmerzen und ihr Körper fühlt sich an, wie wenn sie eine ganz, ganz schwere Grippe hätte. Also Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, wie wenn man wirklich eine schwere Infektion hätte. Und was auch unvorstellbar ist, wenn sie in ihrem Zimmer irgendwas bewegt, und das ist ja auch der Grund, warum jetzt ich nicht einfach bei ihr ins Zimmer einspazieren kann, was ich einfach schon so unendlich gern oft gemacht hätte, dann kriegt sie voll die Übelkeit und voll den Schwindel. Und das ist auch der Grund und das hört sich jetzt vielleicht unglaublich an und man kann sich das wirklich nicht vorstellen, aber das ist auch der Grund, warum sie seit 2 Jahren jetzt mittlerweile keinen anderen Menschen mehr gesehen hat.
Mhm.
Darum steht das Essen noch vor der Tür.
Ihr stellt ja das Essen vor die Tür und sie holt es sich dann?
Ja, aber sie kann nicht einfach aufstehen, wenn ihr das jetzt hinstelle. Und sie hat wirklich schon Hunger und denkt sie, boah, da draußen steht das Essen und ich möchte jetzt gern das Essen haben. Dann muss sie schon den Moment abwarten, wann sie das überhaupt schafft, dass die bis zur Tür geht. Man bedenkt, die Tür ist genau 1 Meter von ihrem Bett weg.
Es ist wirklich unvorstellbar. Es gibt ja MECFS-Betroffene, die es gerade noch schaffen, ihren Alltag zu bewältigen, die es nicht so schlimm erwischt haben wie Elke. Aber die müssen sich dann mitunter total dafür verausgaben, die Öffentlichkeit aufzurütteln, also über die Krankheit zu erzählen. Und sie machen das nicht nur für sich selbst, sondern für Zehntausende andere, die mit dieser Krankheit wirklich leise aus der Öffentlichkeit verschwinden, weil sie es eben gar nicht mehr schaffen, auf die Straße zu gehen. Vor einem Jahr sind bei einem Aktionstag am Wiener Heldenplatz Feldbetten im Namen aller aufgestellt worden, die nicht mehr aus dem Zimmer kommen, damit sie nicht vergessen werden von der Forschung, von der Ärzteschaft, von der Politik und von der Gesellschaft. Wie wichtig ist dieses Nicht-Vergessen-Werden für Elke?
Das ist eigentlich eines der, kann man fast sagen, allerwichtigsten Dinge. Man muss sich vorstellen, man ist ein Mensch, der vorher unter anderen Menschen gelebt hat und beziehungsweise ja doch irgendwie am öffentlichen Leben teilgenommen hat. Und plötzlich wird man so schwer krank, dass einem das nicht mehr erlaubt ist, dass man, wie ich das eh vorher erzählt habe, beim Fenster rausschauen kann. Man sieht nichts mehr von der Außenwelt. Und wenn man sich vorstellt, es ist auch für mich selber oft manchmal erstens mal unerträglich, und zweitens mal unverstörbar, dass man 24/7 allein in einem finsteren Zimmer liegt. Man hört kein Geräusch mehr, es ist niemand mehr da. Man hat Schmerzen, man kann sich kaum mehr bewegen. Man kann nicht aufstehen, weil der Kreislauf das nicht mehr zulässt. Man kann sich nicht mehr fokussieren, man kann nicht fernsehen, nicht Radio hören, nichts mehr. Und man hat wirklich, wirklich die Angst, dass man vergessen wird, weil es gibt ja kaum mehr Lebenszeichen von einem. Und daher ist es für so schwer Betroffene eigentlich das Wichtigste, dass man nicht auf einmal vergessen wird oder dass man einfach, ja, dass man einfach untergeht.
Wie kommunizierst du mit ihr noch?
Hauptsächlich schriftlich. Also sie kann nur am Handy sein, aber auch sehr begrenzt. Also nicht so wie wir jetzt einfach, oh, jetzt muss ich schnell wem was schreiben oder da rufe ich jetzt einfach schnell an. Das geht sowieso nicht. Also die wichtigsten Sachen schreiben wir einfach und schreiben geht. Schreiben geht.
WhatsApp-Nachrichten.
Das ist eigentlich, kann man es, ja genau, das kann man wirklich sagen, das ist eigentlich fast schon das Letzte, was ihr Problem ist.
Hast du mit ihr über unseren Podcast kommuniziert?
Mhm, ja. Habe ich ihr gesagt, sie hat sich sehr gefreut.
Und hat sie dir eine Nachricht mitgegeben?
Ja. Sie hat mir die Nachricht mitgegeben, dass ihr das Wichtigste ist, dass dies in die Außenwelt gelangt, wie schlimm MECFS werden kann. Das ist ja das Allerwichtigste, weil was hinter die verschlossenen Türen passiert oder wie das ist, das sieht einfach keiner mehr. Niemand sieht das. Wie das Leid, wie schlimm das Leid ist. Und das muss in die Öffentlichkeit, das muss gehört und gesehen werden. Und was ja auch extrem wichtig ist, ist, dass unbedingt Geld in die Forschung gesteckt wird. Denn das gibt Hoffnung.
Darauf kommen wir noch. Regina, könntest du mal erzählen, wie sich die Krankheit in euer Leben geschlichen hat? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem du erkannt hast, dass sie nicht mehr weggehen wird, zumindest nicht auf absehbare Zeit?
Ja, also ich kann mich noch voll extrem gut an den Moment erinnern. wo ich sehe mich da wirklich jetzt eigentlich nur ziemlich gut sitzen, in meinem Vorhaus auf meinem großen grauen Sessel gesessen bin und plötzlich mein Telefon geläutet hat. Und ja, immer gedacht, ah, Delke ruft an, na cool, die wird mir wieder irgendwie was Cooles erzählen aus London und habe mich eigentlich viel gefreut. Und als ich am Telefon war, hat sie mir dann gesagt, ich habe ja eine Corona-Infektion gehabt jetzt Weihnachten. Also das ja, war eh, damals hat man eben nicht ausreisen dürfen, sie war Weihnachten nicht da, war aber nicht so schlimm. Sie hat eine milde Infektion gehabt und es war eigentlich nicht weiter schlimm. Und es sind dann nur 2 Wochen vergangen und dann ist eben der Anruf gekommen. Und sie hat dann zu mir gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren, ich habe keine Kraft mehr, ich kann mir nirgends mehr hingehen, wo es laut ist. Irgendwie, ich hab so komische Symptome, ich kann dir das gar nicht erklären. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ja, wie man halt so ist, man sagt halt dann, nein, ich konnte mich jetzt eigentlich fast noch wirklich selber schlagen für das. Natürlich sagt man dann so, hast du wieder mal zu viel gelernt und jetzt sei nicht so strebsam und so auf die Art, gehst du ein wenig aussehen, geh ein wenig spazieren, London ist doch eh so cool. Und ja, wenn ich damals gewusst hätte, was da auf uns zukommt, hätte ich ganz was anderes gesagt. Und ich weiß, ich habe dann damals mir die Frage gestellt, was sagst du, glaubst du, soll ich jetzt den Master irgendwie noch fertig machen oder... Also ich war wirklich total verzweifelt und ja, wir haben uns dann einfach darauf geeinigt, dass jetzt da nochmal so richtig durchbeißt, wie man das halt sonst so macht und dann kann sie ja eh heimkommen und sie dann quasi ausruhen. Ja, das war eigentlich
ich mein,
sehr fatal.
Ich meine, damals hat niemand gewusst, wie die Krankheit sich auswirkt und erst recht nicht, dass es ein Hauptsymptom gibt, das es bei keiner anderen Krankheit gibt, nämlich dass man sich eben nicht verausgaben darf. Wie hat sich denn die Krankheit dann entwickelt? Welches Auf und Ab habt ihr mit ihr erlebt?
Am Anfang muss man sagen, war das wirklich, sagen wir mal, im Gegensatz zu jetzt noch eher harmlos. Und das ist eigentlich ja oft das Gefährliche an MECFS. Das ist in den meisten Fällen nämlich nicht gleich so extrem. In vielen Fällen fängt es eher mal nur so leicht an. Also man denkt sich, ja, boah, ich muss mich da jetzt irgendwie noch durchkämpfen und boah, ich muss ja irgendwie meinen Alltag bewältigen und ich kann jetzt nicht jeden Tag daheim bleiben. Und man merkt aber, oder viele Betroffene merken dann, dass der Zustand, also der Gesundheitszustand, irgendwie immer schlechter und schlechter wird. Und so war es eben auch bei der Elke. Sie hat ja am Anfang noch heimreisen können von London und eigentlich auch nicht Flieger einsteigen. Also auch unter Menschen sei, da hat sie was bewegen können und sie hat auch noch ganz normal irgendwie so die Lautstärke ausgehalten. Heute war das unvorstellbar. Also für die Elke war ein Besuch am Flughafen unmöglich. Unmöglich. Aber auf der Frage, wie sie das dann entwickelt hat, ihre Symptome sind auch sehr, sehr plötzlich gekommen. Also sie ist auf der Rolltreppe Richtung U-Bahn gestanden und plötzlich von einer Minute auf die andere hat sie ganz extreme kognitive Symptome gekriegt, die eigentlich bis heute nie mehr verschwunden sind. Das war eigentlich der Moment, an den sie sich sehr genau erinnern kann und sie konnte mir wahrscheinlich heute sogar noch die genaue Uhrzeit von dem Moment sagen. Sie hat sich dann in England nur eine Zeit lang durchgekämpft. Sie ist dann heimgekommen nach Österreich und hat dann gemerkt, nachdem sie bei uns war, dass sie ihr Zustand doch wieder verbessert hat. Und lustigerweise, so naiv wie wir damals noch waren, haben wir gesagt, ah ja, das liegt wahrscheinlich an dem, weil in Österreich ist das Wetter ja so viel besser und da scheint ja ab und zu wenigstens die Sonne und logischerweise ist man da ja dann so, möchte nicht sagen, schon fast irgendwie so besser drauf. Und Sie hat dann für ihre Prüfungen wieder nach London müssen.
Sie hat ja wirklich den Master noch fertig gemacht.
Ja, sie hat den noch fertig gemacht. Sie ist dann wieder zurück nach London und hat den Master fertig gemacht. Wie sie das geschafft hat, ist mir heute noch ein Rätsel. Sie hat sich damals eigentlich schon wirklich ganz, ganz schwer da, also beim Lernen und beim Konzentrieren. Aber sie hat es irgendwie noch fertig gemacht.
Regina, vielleicht kommen wir jetzt doch zu dem Hauptmerkmal, das wir vorher schon erwähnt haben, von MECFS, nämlich die Post-Exertional Malaise, kurz PAM, PEM. Die gibt es tatsächlich bei keiner anderen Krankheit. Wie hat sich das bei Elke gezeigt? Was steckt hinter diesem Begriff?
PEM, PEM genannt, ist ein ziemlich sperriger Begriff. Also man kann sich darunter vorstellen, damit man sich das vielleicht bildlich ein bisschen besser vorstellen kann. Man hat eine Belastungsgrenze, die ist eigentlich bei jedem Erkrankten unterschiedlich. Die geht von, ich bin nach einem 8-Stunden-Arbeitstag einfach am Ende, ich muss hinter mir nach der Arbeit die Tür zu machen und mich ins Bett legen, bis bei Schwerstbetroffenen eigentlich Nahrung zu sich nehmen. Das kann das dann auch schon auslösen. PEM ist eigentlich wie ein Treibsand, kann man sich vorstellen. Man kann sich irgendwie mal vorstellen, man steckt in einem Treibsand und da soll man sich ja nicht mehr bewegen. Das ist wie bei MECFS, du bewegst dich irgendwie nur zu viel und der Treibsand zieht dich immer weiter ein.
Und du kommst auch nicht mehr raus. Nein. Das sind Zustände, die sind nachhaltig verschlechtert.
Genau, also die Post-Exertional Malaise kann Tage, Wochen, Monate oder auch für immer bleiben. Also die Zustandsverschlechterung kann auch dauerhaft bleiben, absolut.
Als wir im Herbst gesprochen haben, gab es ja eine dramatische Verschlechterung bei Elke. Du hast mir erzählt, dass sie nichts mehr essen konnte, weil ihr danach extrem schlecht geworden ist, dass sie überhaupt nur mehr 3 Lebensmittel vertragen hat, glaube ich Reis, Brokkoli und Haferflocken. Und dass sie aber gleichzeitig ständig Hunger hat. Ihr wart völlig verzweifelt und du bist dann ins Spital gefahren, hast aber niemanden gefunden, der euch helfen konnte. Wie war das damals?
Ins Krankenhaus bin ich damals nicht gefahren, weil für die Elke ja die Anreise in ein Krankenhaus nicht mehr möglich ist. Elke ist ja nicht mehr transportfähig. Aber ich habe sehr viel herumgesucht, ob ich irgendwen finde, der eventuell zu uns nach Hause kommen würde. Was auch schon schwierig ist natürlich, weil ja sie... Damit man mal sagt, wie auswegslos oder schwierig die Situation ist. Ich habe irgendwen gesucht, der vielleicht uns über Telemedizin beziehungsweise zu uns heimkommen konnte und uns irgendwie noch helfen konnte. War schwierig. Ich habe im Krankenhaus leider sowieso niemanden gefunden. Aber ich habe dann auch einen Arzt aus Salzburg gefunden, der mir auch voll lang zugehört hat und der wirklich total nett war und verständnisvoll und der mir aber dann auch doch ganz ehrlich gesagt hat, ich kann da nicht helfen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das alles genau ist. Und ich bin irgendwie ja dann doch wieder ganz verzweifelt nach Hause gefahren und habe mir gedacht, also schon langsam, also wenn es jetzt in Österreich nicht bald irgendwie Anlaufstellen oder Ambulanzen gibt, wo man wirklich in Notfällen sirieren kann oder melden kann, ich weiß nicht, wie Familien das sonst auf die Ewigkeit aushalten sollen. Es hat sich bei ihr, in ihrem Fall dann Gott sei Dank nochmal stabilisiert, aber wir haben wirklich schon alle gezittert.
Ich komme jetzt noch einmal auf den Satz zurück, der am Anfang unseres Gesprächs steht. Ich bin jeden Tag mit meiner Schwester in einem Haus, aber ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Kannst du deinen Alltag beschreiben?
Also mein Alltag ist schon sehr geprägt von der Krankheit, obwohl ich die Krankheit jetzt selber nicht mal habe. Aber sobald man einen schwer Betroffenen in der Familie hat, dreht sich schon wirklich, wirklich sehr, sehr viel um die Krankheit. Ich kümmere mich um Arzttermine. Also es ist ja ihr nicht mehr möglich, dass sie selber mit einem Arzt spricht. Sie kann nicht mehr telefonieren. Das heißt, wenn wir Arzttermine haben, dann übernehme ich die für sie. Das heißt, man muss sie aber im Vorhinein ziemlich gut in die Krankheit einlesen, beziehungsweise ja immer sehr gut informiert sein, wie sind die Symptome gerade, wie, was werden für Medikamente genommen und. Ich lese natürlich immer über neue Studien, wo gibt's vielleicht wieder Medikamente, die man irgendwie wo erfragen kann und. Also hätte man vor 4 Jahren irgendwer gesagt, mit was ich mich heute beschäftige, ich hätte es nie geglaubt. Nie.
Und gibt's Medikamente, Behandlungen, die Linderung bringen?
Ja. Derzeit gibt's eigentlich hauptsächlich Medikamente, die symptomlindernd sind. Das große Ziel war natürlich, dass man die Ursache bekämpft und nicht nur die Symptome. Aber so weit ist die Forschung leider noch nicht.
Du hast mir erzählt, dass ihr als ihre engsten Angehörigen nur mehr daran arbeitet, dass Elke mit nichts in Kontakt kommt, das sie nicht verkraftet. Und das ist mittlerweile ziemlich viel. Was umfasst das alles?
Also die Elke leidet an einer Begleiterkrankung, die bei ME/CFS leider öfter auftritt. Das ist die sogenannte Mastzellaktivierung. Und die hat zur Folge, dass die Elke auf sehr, sehr, sehr viele Chemikalien allergisch reagiert. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Man schneidet sie vielleicht irgendwo einen Finger auf und normal gibt man sie ja dann einfach ein Pflaster drauf. In ihrem Fall wäre das gar nicht möglich, weil der Kleber, der am Pflasterl drauf ist, bei ihr eine ziemlich schwere Allergie auslöst. So verhält sich das auch bei Medikamenten, was das Ganze wahnsinnig schwierig macht, mit neuen Medikamenten probieren. Also man muss das sehr gut abwägen. Soll sie das machen, soll sie das nicht machen? Wir können auch zum Beispiel ihr Wäsche nicht mit Waschmittel waschen. Also wir waschen ihr Wäsche mit Wasser. Das Ganze ungefähr 7 bis 8 Mal. Die Elke reagiert extremstens auf alles, was irgendwie mit Chemikalien zu tun hat. Und da meine ich wirklich alles. Also, wie gesagt, es geht so weit, dass sie ihre Kleidung und ihr Bettwäsche und so mit kein Waschmittel mehr waschen kann. Ja. Wir haben,
das betrifft auch die Zahnpasta.
Ja, wir haben zum Beispiel auch einen Vorfall gehabt. Die Elke kann jetzt da keine normale Zahnpasta mehr nehmen, weil sie ja auf das Fluor oder Fluorid. Fluor, glaube ich, oder was das in der Zahnpasta? So allergisch reagiert, dass ihr ganzer Mund offen wird. Und wir haben, also sie hat irgendwann einmal doch, weil die Zähne halt irgendwann doch einmal wieder Fluor braucht haben, die Zahnpasta versucht und daraufhin ist ihr Hals so sehr zugeschwollen, dass wir nicht gewusst haben, ob die Elke in der Nacht überhaupt noch genug Luft kriegt. Und wir haben dann einfach vor ihrer Tür geschlafen mit einem EpiPen in der Hand für den Fall, dass irgendwas passieren wird. Nur damit man sich mal ein bisschen vorstellen kann, was das bedeutet. Und wie unser Alltag seitdem ist. Also wir sind ständig irgendwie auf Alarmbereitschaft. Was bei ihr auch ganz, ganz...
Die Nahrung.
Ja, also sie kann ja jetzt
die
seit...
Die Nahrung betrifft das auch, ja.
Sie kann jetzt auch seit 2,5 Jahren, mittlerweile sind es jetzt, nichts anderes mehr essen wie Reis, Brokkoli, Haferflocken und das ist eigentlich die, sagen wir mal, größte Errungenschaft, so blöd sie das jetzt auch anhört, vom letzten Jahr, dass sie jetzt da wieder Ei essen kann. Das geht sogar jeden zweiten Tag. Also wir sind selber irgendwie ganz fröhlich. Man kann sich das eigentlich kaum vorstellen. Also manchmal denke ich mir, Wahnsinn, dass man das alles aushält. Ich kann das nur bewundern. Was bei ihr nämlich auch noch ganz, was ich auch noch dazu sagen wollte, was bei ihr auch zum absoluten Desaster führen würde, wäre Infektion. Also das ist eigentlich auch ein weiterer Grund, warum sie niemals mit irgendeiner Infektion in Berührung kommen darf.
Also auch nicht mit Besuchern?
Nein, aber Besucher sind ja ausgeschlossen. Also ist es ja nicht möglich.
Gibt es jemanden, der bei der Pflege helfen kann? Auch nicht dann?
Nein, das geht bei ihr Gott sei Dank nur selber. Und das ist auch der Grund, warum sie ihr Zustand niemals verschlechtern darf. Also wir müssen wirklich alles dran setzen, dass sie ihr Zustand nicht verschlechtert.
Du hast es schon angesprochen, Elkes Welt ist extrem eng. besteht aus 18 Quadratmetern ihres früheren Kinderzimmers. Wenn man vor dem Haus steht und zu einem Fenster raufschaut, würde man nicht glauben, dass da jemand lebt, weil nie jemand rausschaut, nie das Licht angeht. Und so wie sie leben, viele Betroffene. Im Vorjahr haben APA, ORF und die Rechercheplattform Dossier mehr als 120 PVA-Gutachten von Betroffenen unter die Lupe genommen. Und dabei ist herausgekommen, nicht einmal jedes vierte führt MECFS überhaupt als Hauptdiagnose an. In den meisten kam das Kürzel gar nicht oder bloß am Rande vor. 20% der MECFS-Betroffenen ging es so schlecht, dass sie das Bett nicht verlassen konnten. Und weitere 65% waren nur mehr eingeschränkt oder gar nicht arbeitsfähig. Du bist Sprecherin auch einer Selbsthilfegruppe in Salzburg. Was bekommst du denn von anderen Betroffenen mit?
Also ich muss ehrlich sagen, das, was ich durch das Beschäftigen mit der Krankheit in den letzten Jahren mitgekriegt habe, ist teilweise so dramatisch und so grausam, ich muss das jetzt leider so sagen, dass ich das eigentlich nie alles mitkriegen wollen hätte. Ich wollte das nie alles hören und sehen, wirklich nicht. Ich kenne Mütter, die so schwer betroffene Kinder zu Hause haben, dass die einfach nicht mehr wissen, wie sie die Kinder pflegen sollen, weil die auch Berührungen oft schon gar nicht mehr aushalten. Es ist eben wie bei uns, eine zweite Person im Raum. Ich kenne Mütter, die wissen einfach nicht mehr, wie nach vorne und wie nach zurück. Und was dann auch so unwürdig ist, ist, wenn dann Pflegestufen nicht anerkannt werden, wenn sie die finanzielle Situation so zuspitzt. Viele haben dann auch Probleme mit der Schule. Die Kinder können nicht mehr in die Schule gehen. Und es wird ihnen aber, statt dass ihnen geholfen wird, einfach alles nur viel schwerer gemacht. Und das ärgert mich oft so wahnsinnig. Manchmal kann ich einfach nur meinen Kopf schütteln, weil mir da die Worte fehlen. Ich kann es wirklich oft nicht mehr glauben.
Du hast einen sehr berührenden Brief einer 13-Jährigen bekommen, den du gerne vorlesen würdest. Wie ist der zu dir gekommen?
Den Brief hat eine 13-Jährige schwer Betroffene geschrieben und deren Mama ich eben von unserem heutigen Podcast erzählt habe und sie gefragt habe, ob ich den vorlesen darf.
Gern.
Hallo, ich bin Laura, bin 13 Jahre alt und komme aus Bischofshofen. Ich leide seit 2,5 Jahren an MECFS. Die Diagnose bekam ich erst vor 1,5 Jahren. Mittlerweile bin ich seit 15 Monaten bettlägerig und muss rund um die Uhr von meinen Eltern gepflegt werden. In meinem Zimmer sind die Vorhänge durchgehend geschlossen und es muss immer leise sein, da ich extrem licht- und lärmempfindlich bin. Meine Hauptsymptome sind massive Kopfschmerzen, POTS, also das ist eine Kreislaufregulationsstörung, ausgeprägte Fatigue und Gliederschmerzen. Jede kleinste Belastung, sogar das Sprechen, verschlimmert meine Symptome. Es fühlt sich an, als wäre ich lebendig begraben, abgekapselt von der Außenwelt, eingesperrt und als ob ein tonnenschweres Gewicht meinen Körper zerdrücken würde. Jede einzelne Bewegung ist ein Kampf. Ich vermisse alles aus meinem alten Leben. Jede Kleinigkeit, einfach nur da sitzen, ohne Schmerzen zu haben oder selbst essen zu können. Ich vermisse es, zu meiner Familie in den unteren Stock des Hauses zu gehen. Dort war ich zu Weihnachten 2024 das letzte Mal. Generell fehlen mir meine Geschwister und meine Freunde, die nur kurze Zeit bei mir sein können, weil ich mehr nicht schaffe. Ich vermisse das Leben. Ich möchte nur dazu sagen, dass der Brief von der Laura angesagt worden ist, mit ganz vielen Pausen über eine ganz lange Zeit, weil die Laura selber nicht mehr schreiben kann.
Das heißt, sie hat ihn diktiert und...
Ja, genau.
Ihre Mutter hat ihn dir dann überbracht.
Genau.
Regina, was machen diese Zeilen mit dir? Du hast selbst Kinder.
Mhm. Ich habe selber zwei Kinder und ja, ich kann nur jeden bewundern, der das aushält.
Wenn jemanden so schwer leiden zu sehen, noch dazu, wenn das so ein junger Mensch ist, ist eigentlich nicht auszuhalten. Gibt es da psychologische Betreuung für Angehörige, für Familienmitglieder? Und was hilft dir persönlich? Hilft es dir auch, dass du als Sprecherin zum Beispiel der Selbsthilfegruppe dafür sorgen kannst, dass die Erkrankung öffentliche Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, also das ist eigentlich was, was mir sehr hilft, weil man muss sich vorstellen, man steht immer vor einer geschlossenen Tür. Man kann dem anderen einfach überhaupt nicht helfen. Man muss immer zuschauen, wie der leidet. Und man ist so hilflos. Und wenn man dann irgendwas tun kann, dann hilft es extrem. Also mir hilft es extrem, dass ich der Öffentlichkeit sagen und sagen kann, wie das ist, wenn man die Krankheit hat. Und vor allem, wenn ich irgendwie, und ich weiß, es ist nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil, aber wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, dass sich die öffentliche Wahrnehmung und auch die politische Wahrnehmung ändert.
Würdest du Angehörigen raten, durchaus auch psychologische Hilfe zu suchen? Ich meine, das Leid der Angehörigen ist ja auch kaum Thema.
Ja, das stimmt, ja. Ehrlich gesagt, ja. Es ist sehr schwer auszuhalten, wenn man einfach nur so hilflos da sitzen muss und zuschauen muss. Es liegt da sehr wirklich viel an dem, dass das Auffangnetz bei MECFS einfach nicht da ist. Du fällst und fällst, aber es gibt kein Netz, das dich da irgendwo auffängt. Du bist immer allein. Du stehst wirklich sehr, sehr oft auch wirklich allein da. Auch das soziale Netz ist bei MECFS extrem schlecht. Extrem leider. Also sprich, so wie soll ich das jetzt sagen, die Sozialhilfe und die soziale Absicherung, genau, die soziale Absicherung ist bei MECFS einfach extrem schlecht. Also ich erlebe es nach wie vor, und das ist eigentlich leider eher nur, es ist leider eher die Regel als die Ausnahme, dass MECFS-Betroffene immer nur Diagnosen wie Neurasthenie kriegen. Also es ist wirklich kaum zum Glauben, aber es ist nach wie vor so.
Kannst du das erklären?
Neurasthenie ist eigentlich früher oder ist eigentlich, kann man sagen, eher sehr, sehr altmodischer Begriff. Und es ist, kann man mal eher so salopp sagen, ein bisschen ein freundlicherer Begriff für Hysterie.
Ich meine, viel hängt auch damit zusammen, dass die Betroffenen sich eben selbst kaum artikulieren können und es gar nicht schaffen, in eine Arztpraxis oder in ein Spital zu gehen. Das heißt, die fallen dort gar nicht auf. Du hast mir von einer 23-jährigen Frau erzählt, die so schwer betroffen ist, dass selbst eine einzeilige Nachricht über ihre Kräfte geht. Und sie hat dir einmal einen einzigen Satz geschickt. Wie kam es dazu und was wollte sie dir mit diesem Satz mitteilen?
Genau. In ihrem Fall ist es besonders, besonders Schlimme, dass sie seit ihrem 18. Geburtstag in totaler Finsternis liegt und sie nimmer sprechen kann und sie ja so gut wie nimmer bewegen kann. Sie hat von ihrer Mama so ein Schreibbrettel gekriegt und einen Stift dazu und hat eben einen Satz aufschreiben können und den würde ich gerne vorlesen. Sie hat das in englischer Sprache geschrieben, weil die Wörter kürzer sind, das sollte man auch noch wissen. For me, each passing day is lost. Sick of waiting. Act now.
Das heißt, das ist eine Nachricht an die Welt da draußen.
Ja, genau.
Endlich was zu tun.
Genau. In ihrem Leben ist wirklich jeder Tag ein verlorener Tag. Ja.
2024 wurde an der Universität Wien ein Referenzzentrum gegründet, das die fachliche Fortbildung organisiert. Dort wird aber niemand behandelt. Auf einen Termin bei einer Immunologin, die so wie der Neurologe Michael Stingl als erste Adresse für ME/CFS-Betroffene gilt, wartet Elke seit 2 Jahren, hast du mir erzählt.
Mhm.
Hat deine Schwester noch Hoffnung, dass ihr geholfen wird?
Ja, und für das bewundert es sehr. Ich bewundere es wirklich für das sehr. Sie hat Hoffnung, ja. Und daher ist ihr eigentlich ja ein ganz, ganz großes Anliegen, dass ich das halt nochmal ganz stark betone, dass für ME/CFS die Forschung extrem, extrem wichtig ist. Es war einfach, also ja, für die Betroffenen ist es deswegen so wichtig, weil es im Gegensatz zu anderen Krankheiten, ist die Forschung bei ME/CFS ganze 40 Jahre hinten und das muss dringendst und schnellstens aufgeholt werden. Weil was die Betroffenen brauchen, ist Hoffnung und die darf man ja auf gar keinen Fall nehmen.
Ich meine, wie wichtig Forschung ist, sieht man ja auch daran, dass es Betroffene gibt, die sofort zu den richtigen Ärzten gekommen sind, die aufgehört haben zu arbeiten, auf ihre Grenzen geachtet haben und dann nach sehr langer Zeit, oft erst nach 2 Jahren, wieder zu 80% genesen sind. Denkst du, es hätte mit Elke auch so laufen können, wenn man damals, wie sie krank geworden ist, schon mehr über ME/CFS gewusst hätte?
Ganz klar, ja. Auf alle Fälle.
Ich kann mir vorstellen, dass dir schwerfällt, über das eigene Leid nachzudenken, wenn das deiner Schwester so viel größer ist. Ich glaube, trotzdem sollte man nicht aus dem Blick verlieren, was die Angehörigen von Betroffenen mitmachen. Was bedeutet denn Elkes Erkrankung für dein soziales Leben?
Ja, es hat sich natürlich auch geändert. Also man versucht in der Zeit, die man eben zur freien Verfügung hat, dass man sie irgendwie schlau macht, dass man Verbindungen knüpft, dass man schaut, oder wie in meinem Fall, dass ich oft ganz viele Telefonate mache und irgendwo versuche, dass ich irgendwo wieder was ein Stückchen nach vorne bewegen kann. Da bleibt leider die eigene Freizeit dann oft hinten.
Das heißt, es gibt deine Arbeit, deine Kinder, Familie und Elke, aber du hast wenig Zeit jetzt für Freunde oder für andere Aktivitäten.
Mittlerweile ja. Ja.
Du hast einmal gesagt, dass du Elke das Essen vor die Tür stellst und dann manchmal hoffst, dass da drinnen noch Leben ist. Das ist auch so ein Satz, der hängen bleibt.
Ja, an so Abende, wo sie dann das Essen kriegt und ja, oft ist es dann so, dass man dann irgendwie von der Ferne irgendwo eine Geburtstagsparty hört oder dass irgendwo ein Grillfest ist im Sommer und so. Und selber sitzt man dann vor der Tür und da drinnen ist einfach immer still. Und man denkt sich wirklich, hoffentlich ist da drinnen wirklich nur Leben. Das ist wirklich manchmal so frustrierend.
Was versprichst du dir von der Öffentlichkeit? Was wünschst du dir von der Politik?
Ich wünsche mir von der Politik, dass über das nimmer drüber geschaut wird. Dass das nimmer ewig hin und her gereicht wird und dass da nimmer herumdiskutiert wird und gibt's wirklich so viele Betroffene und ist denn die Krankheit wirklich so schlimm und. Ich wünsche mir, dass endlich, so wie es die Mila geschrieben hat, gehandelt wird. Wie lang will man denn da nur zuschauen? Und es ist erschreckend, wirklich für mich oft erschreckend, wie lang man die Leute da einfach so leiden und liegen lässt. Und was mich nur oft mehr schreckt, ist, wenn man die dann sogar noch schikaniert und die soziale Absicherung dann auch alles andere als gesichert ist. Wie wenn die Krankheit an sich schon nicht extrem genug war. Und von der Öffentlichkeit erhoffe ich mir, dass das immer mehr in die Öffentlichkeit, also von der Öffentlichkeit erhoffe ich mir, dass jedem klar ist, dass man auch selber die Krankheit kriegen kann. Es ist nämlich total egal, ob man Sportler ist, ob man, es ist egal, wer oder was man tut oder wer man ist, jeden kann das treffen. Und es kann recht schnell gehen. Es kann von einem Tag auf den anderen passieren. Und darum erhoffe ich mir von der Öffentlichkeit, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, egal in welcher Form er immer, dass er dazu beitragen möchte und kann und will.
Vielleicht fragen sich ja manche genau das, was kann ich machen? Kann ich etwas helfen?
Man kann, auf alle Fälle. Es gibt nämlich einige Möglichkeiten dazu. Am 12. Mai ist wieder internationaler MECFS-Tag. Bei uns in Salzburg gibt es eben an dem Wochenende die Möglichkeit, dass man beim Salzburger Inklusionslauf mitläuft. Da muss man nicht laufen, kann man eigentlich auch nur gehen, möchte ich nur dazu sagen. In Graz gibt es eine Benefizveranstaltung und in Wien gibt es jedes Jahr eine große Protestaktion. Also ich würde wirklich gerne an die Öffentlichkeit appellieren, bitte helft's mit, damit jeder erfährt, wie extrem schlimm MECFS ist und wie mit dem umgegangen wird. Und was ich auch noch unbedingt gern sagen wollte, ist, das ist eigentlich auch der Elke ein ganz, ganz großer Wunsch, dass die Forschung vorangetrieben werden kann. Also jeder, der will und kann, der kann an die MECFS-Forschung spenden, damit die Horrorkrankheit irgendwann einmal geheilt werden kann.
Wie geht das?
Das geht in dem. Es gibt eben die We and Me Foundation in Wien, also in Österreich, und die hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie eben die Forschung in Österreich vorantreibt.
Und da kann man hin Geld überweisen oder wie kann man die Forschung unterstützen?
Da kann man Geld überweisen. Das geht einfach ganz einfach auf der Homepage. Das ist ja alles super beschrieben. Die hinter der Stiftung steckt die Familie Strück, die selber zwei an MECFS erkrankte Söhne hat und einer davon leider ebenfalls schwerst.
Das heißt, da helfen auch kleine Beträge. Ich kann den Link dann auch in die Shownotes stellen.
Auf alle Fälle, jeder Euro hilft, wirklich jeder.
Hast du eigentlich eine Vision für die Zukunft? Was wäre für dich ein gutes Ende?
Meine Vision für die Zukunft ist eigentlich total einfach. Nämlich, dass MECFS endlich genauso behandelt wird wie alle anderen chronischen Krankheiten.
Aber du hast mir erzählt, dass du auch ganz konkret mit Elke was ausgemacht hast.
Mhm. Die Elke und ich haben uns ausgemacht, wenn das alles hinter uns liegt und wenn das alles vorbei ist, dann fliegen wir mit dem Hubschrauber über die Windräder an der Nordsee.
Warum?
Weil wir beide immer schon von dem geträumt haben. Und weil wir das einfach schon immer gern dort hatten. Wir haben ausgemacht, wenn es soweit ist und der Tag muss kommen, ist gerne nicht anders, es gibt keine Alternative, dann sitzen wir jetzt vor einem Hubschrauber.
Schönes Bild. Das heißt, ihr habt beide die Hoffnung, dass das auch wirklich sein wird.
Ja. Wir geben die Hoffnung nicht auf, ganz sicher nicht.
Danke, Regina, für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wenn Sie irgendwas beitragen wollen, ich stelle die Links in die Shownotes. Wenn es Stellungnahmen oder Gedanken zu dem Thema gibt, gerne an uns schreiben. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören.
Yeah.
Missing Link.